als wir Weihnachtsdeko vom Boden runtergeholt haben, die ganzen Kisten, die sich da im Laufe der Zeit angesammelt haben, da fiel uns und mir auch die Weihnachtspyramide, unsere Weihnachtspyramide in die Hände und ich erinnerte mich daran, Mensch, darüber hast du noch mal eine Predigt gemacht. Und ich habe mich nochmal hinein vertieft und möchte das heute auch mit euch noch einmal anschauen, denn wenn wir uns die Weihnachtspyramide anschauen und die so ein bisschen unter die Lupe nehmen, dann können wir feststellen, dass sie einiges von, ja, einmal von unserem Leben widerspiegelt, zeigt, wo wir so uns aufhalten, was unser Leben ausmacht, aber eben auch, dass sie ganz gut eigentlich deutlich macht, mit dem, wie sie aufgebaut ist, was Weihnachten eigentlich geschehen ist. Und da fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an, am Anfang der Menschheitsgeschichte, am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1. Kommst du einmal nach vorne? Machst du einmal das gelbe Mikro? Eine Überraschung für die Technik. Magst du uns einfach mal die Worte lesen, was da steht?
Ja. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet. Von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre.
Gott lässt es Licht werden und ersetzt diese Welt und das Weltall in Bewegung. Bewegung kommt von Gott, Leben kommt von Gott. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, all das ist nur möglich, weil Gott diese Welt in Bewegung gesetzt hat. Er hat das dunkle, kalte Weltall angeschaut und gesagt, das ist nicht das, was ich will. Ich möchte, dass es hell wird, dass es warm wird, dass Bewegung herrscht. Und das war noch nicht alles. Wir lesen dann weiter noch zwei Verse.
Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vogelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummeln. Dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war.
Dankeschön, ja. Gott setzt diese Welt in Bewegung und er schenkt das Leben. Er möchte, dass es nur so wimmelt vor Leben, heißt es. Und alles, was auf dieser Welt auch heute noch an Bewegung geschieht, ist zunächst mal nur deshalb möglich, weil Gott einen Startpunkt gesetzt hat. Und das gilt jetzt auch für uns, es gilt auch für all uns Menschen, die wir über diese Erde laufen. Gott setzt den Menschen in seine Schöpfung und gibt ihm den Auftrag, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Die Bibel sagt, Gott erschafft uns Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, er misst uns so große Bedeutung bei, dass wir, die wir geschaffen sind, die wir ja eigentlich Teil seiner Schöpfung sind, jetzt selber schöpferisch tätig werden können, selber etwas verschaffen können. Wir sollen Mitschöpfer sein. Gott schenkt uns Kraft und Leben und Kreativität und Gedanken und Empfindungen. Und damit wir an seiner Schöpfung mitarbeiten und mitbauen können, wir dürfen sie ausbauen, wir dürfen sie veredeln. Und nun sehen wir als erstes auf unserer Weihnachtspyramide hier die Hirten, die so quasi, ja, das Bild so für die äußere Arbeit sind. Hier oben flitzen sie rum, da immer so mit den Schafen zusammen. Da sind dann die Hirten. Auch wenn wir es heute vielleicht an manchen Stellen anders empfinden, aber auch die äußere Arbeit, auch körperliche Arbeit, Bewegung ist durchaus Gott gewollt. Gott hat uns Menschen von Anfang an in das Schöpfungswerk mit einbezogen, damit wir mitgestalten und mitarbeiten können in seiner Welt. Und zweitens sehen wir hier unten die Weisen. Das sind die, die so mehr so stehen für die gedankliche Welt. Gott hat uns einen Geist gegeben, mit dem wir nachforschen können, nachdenken können. Und all das, all dieses Denken, dieses Forschen hat seinen Ursprung in Gottes Auftrag an den Menschen. Und, das müssen wir auch gleich dazu sagen, alles Arbeiten, alle Bewegung, alles Denken, alles Forschen hat in Gott selber dann auch wieder sein Ziel. Es weist alles auf ihn hin. Es deutet alles zu ihm. Gott hat uns nicht nur die Schöpfung in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal, das war jetzt mein Part und den Rest übernehmt jetzt ihr. Alles, was wir tun und bewegen in unserem Leben, soll das Ziel wieder in Gott haben. Es soll zu Gott zurückführen, auf ihn hinweisen wiederum. Und so ist es am Anfang auch gewesen. Tagsüber arbeitete Adam und abends sprach er mit Gott drüber. Es gab ein Ziel für all sein Tun. Das, was er tagsüber machte, hat er schon gedacht abends. Mensch, dann kommt Gott wieder in den Garten und wir werden darüber sprechen. Wir werden das durchsprechen, was ich hier gemacht habe. Adam lebte für Gott. Sein Schaffen, seine Bewegung hatte einen Sinn, ein Ziel, eine Richtung. Es war immer auf Gott ausgerichtet. Er wusste, am Abend kommt Gott und wir werden noch einmal über all das reden, was ich gemacht habe. Er konnte das mit ihm absprechen und wenn nötig, konnte Gott ihn auch nochmal vielleicht an ein paar Punkten korrigieren. Und das geschah alles mit Gott und für Gott und auf ihn zu. Aber jetzt geschieht etwas Furchtbares in der Urgeschichte. Die Bibel berichtet davon, dass nach der Erschaffung des Menschen jetzt die Schlange kommt. Und dass sie dem Menschen den Blick auf das Ziel vernebelt. Und sie tut das, indem sie Misstrauen sät. Sein wie Gott. Das ist so das Stichwort, das sich dann da durchzieht durch diese Geschichte. Wir kennen sie, denke ich, gut. Die Schlange fragt den Menschen quasi, sag mal, bist du eigentlich zufrieden damit, die Drecksarbeit für den hohen Herrn da oben zu machen? Du wühlst hier in deinem Acker und machst da den ganzen Krams und so. Und denk mal drüber nach. Mitschöpfer sein, das ist doch nicht genug. Selbstschöpfer sein. Das wäre es doch, sein wie Gott. Befreie dich aus der Sklaverei, die Arbeit tun zu müssen für Gott. Befreie dich aus dieser Abhängigkeit, der dir immer die Richtung vorschreiben möchte. Nimm dein Leben selbst in die Hand und sei dein eigener Herr. Befreie dich von dieser Gängelei Gottes. Und tatsächlich, der Mensch tut es. Er unterbricht die Verbindung zu Gott und verliert damit das Ziel aus dem Auge. Nur, was passiert, wenn jemand in Bewegung ist und plötzlich die Richtung aus dem Auge verliert? Was passiert bei einem fahrenden Auto, das so richtig schön unterwegs ist, wo man das Steuer einfach mal loslässt? Was passiert bei einem Zug, bei dem die Schienen irgendwo zu Ende sind? Was passiert mit einem Vogel auf dem Weg in den Süden, den man in eine dunkle Halle sperrt, wo er nicht mehr sehen kann, wo es lang geht? Er verliert sein Ziel aus den Augen, er bewegt sich immer noch. Er schlägt mit den Flügeln, aber findet den Ausgang nicht und er kann seiner Bestimmung nicht mehr folgen. Und aus dem zielgerichteten Flug Richtung Süden ist ein wirres Umherirren geworden. Und wisst ihr, die Weihnachtspyramide zeigt uns an dieser Stelle ganz augenfällig, was mit uns Menschen geschehen ist. Aus einer zielgerichteten Bewegung auf Gott hin ist eine irre Karussellfahrt geworden. Wir haben Gott, wir haben das Ziel unserer Bewegung aus dem Auge verloren und wir drehen uns eigentlich nur noch im Kreis. Anstatt einer sinnvollen Richtung zu folgen, laufen wir irgendwelchen selbsterdachten Zielen hinterher. Anstatt für ihn zu leben, kreisen wir nur noch. Ja, worum eigentlich? Um uns selbst? Lass uns mal schauen, was die Hirten und Weisen jetzt tun und was das mit uns zu tun hat. Als erstes sehen wir oben die Hirten, wie sie rennen und hetzen und sich anstrengen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie müssen es tun, um eine Basis zu schaffen für sich zum Leben, um eine Basis zu schaffen für ihre Familien, damit ihre Familien überleben können. Der Begriff Schafhirte klingt in unseren Ohren ja oft verklärt und romantisch, aber eben haben wir es ja gerade schon gehört, so diese Herren von damals, die waren offensichtlich doch ein bisschen robuster gebaut, weil sie es auch sein mussten. Das war harte Arbeit, die diese Leute tun mussten. Immer auf der Suche nach neuen Weiden, immer nach Suche nach genügend Wasser, immer die hinter diesen dummen Tieren hinterher, die es einfach nicht begreifen wollten, dass es nun mal sicherer ist, in der Herde zu sein, zu bleiben, sondern die immer irgendwo anders sich rumtummelten. Immer Nachtschichten, immer weit weg von zu Hause, die Gefahren, von denen haben wir gehört, mit den wilden Tieren. Wie ist es heute? Die Arbeit ist nicht mehr ganz so anstrengend. Die Arbeit ist nicht mehr ganz so gefährlich wie damals. Aber auch wir stecken doch in dieser Tretmühle drin, uns unseren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Auch wir müssen doch eine Basis schaffen für uns und unser Leben, für unsere Familien. Eine Grundlage, auf der wir leben können. Und jetzt ist es nun allerdings so, man kann eines beobachten, selbst wenn es einer geschafft hat, sich eine Basis zu erarbeiten. Er kommt aus der Tretmühle nicht mehr raus. Selbst wenn die finanzielle Grundlage für sein Leben schon gelegt ist, vielleicht sogar schon für das Leben seiner Kinder, der hat vielleicht Erfolg gehabt, der hat vieles geschafft, trotzdem schafft er es in aller Regel nicht mehr, aus diesem Rennen und Hetzen und Jagen nochmal auszusteigen. Wohin auch? Er hat ja keine Alternative. Er wüsste ja gar nicht, was er sonst machen sollte. Er hat ja kein anderes Ziel, als immer noch mehr anzuhäufen, ganz egal, ob er noch was braucht oder ob er im Grunde genommen schon alles hat. Er rennt und rennt und rennt und dreht sich weiter im Kreis, weil er es nun mal so kennt. Das macht man so auf dieser Welt. Was soll man denn sonst machen? Und doch, von Zeit zu Zeit stellt sich, denke ich, jeder Mensch die Frage, wofür das alles gut sein soll. Dies Gerenne. Und dann steigt er in der Weihnachtspyramide eine Stufe tiefer. Raus aus dieser Ebene, wo es nur ums Geldverdienen geht, nur ums Rennen, nur ums Schaffen und Anhäufen. Runter auf die Ebene der Weisen. Die forschen, die fragen, die wissen wollen, wofür machen wir das eigentlich alles? Wozu ist denn dieses Leben? Wozu das Rennen, Hetzen? Wozu ist das überhaupt? Aber auf was für Antworten kommen die weisen Menschen dieser Welt? Manche sagen, der Sinn des Lebens, ja, das kann nicht nur sein, irgendwelchen Materiellen hinterherzulaufen. Es muss darum gehen, meinen Charakter weiterzuentwickeln. Ich muss sehen, dass ich vorwärts komme, dass ich einen geraden Weg gehe, dass ich ein gutes Vorbild hinterlasse, gute Spuren ziehe. Ist das schlecht? Nein, das ist nicht schlecht. Aber spüren wir so ein Stück die Kreisbewegung in dieser Sicht. Es geht nur um sie selber, es geht nur um die innere Welt und es fehlt eine Richtung, auf die man zugehen kann, auf die man zuleben kann. Andere sagen, der Sinn des Lebens muss darin bestehen, die Welt zu verbessern, eine bessere Welt zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe, freundlich sein, ein Lächeln zu schenken, Leid zu lindern, Menschen zu helfen. Ist das schlecht? Nein, das ist das Gegenteil von schlecht. Das ist super. Das ist eine gute Perspektive. Es ist ein wesentlicher Teil von den Geboten Jesu an uns, so zu leben und so miteinander umzugehen. Und doch müssen wir eins feststellen, wenn das höchste Ziel ist, für das wir leben, dann greift das zu kurz. Dann ist das ein Zirkelschluss. Dann suche ich meinen Sinn im Wohlergehen des anderen. Und der andere sucht seinen Sinn in mir. Das ist zu wenig. Das ist nur auf uns selber bezogen. Das ist ein Zirkelschluss. Es ist letztlich nichts anderes als genau diese Kreisbewegung, die wir sehen. Ohne wirkliches Ziel, auf das man zugehen kann. Und so gesehen zeigt uns die Weihnachtspyramide sehr gut eigentlich, wie es um eine Welt ohne Gott bestellt ist. Wir kommen hier nicht raus. Wir kreisen um uns selbst. Und wir sind dazu verdammt, bis ans Ende unserer Tage auf dieser Welt um uns selbst zu kreisen. Denn denjenigen, der uns hätte Sinn geben können, Richtung geben können für unser Leben, den haben wir verlassen. den wollten wir nicht mehr, weil wir dachten, es wäre einfacher ohne ihn. Und so sind wir letztlich gefangen in dieser Kreisbewegung um uns selber, der es dann zum Stillstand kommt, wenn uns das Lebenslichtlein ausgeblasen wird. Und Gott, ach ja, Gott, den gab es ja auch noch. Was ist denn aus dem eigentlich geworden, nachdem wir uns verabschiedet hatten? Was hat der eigentlich gemacht? Wie hat der denn so seine Zeit verbracht? Die Weihnachtspyramide gibt uns die Antwort. Ganz oben hier in der Spitze stehen die Engel. Ich weiß nicht, ob ihr sie von eurem Platz aus sehen könnt, so mit den Trompetchen hier in der Hand. Und die Engel stehen ja für Gottes Welt, für das Ewige, für das, wo Gott wohnt, wo er thront. Und das Interessante zumindest an unserer Weihnachtspyramide fand ich ja, die Engel drehen sich nicht. Sie machen nicht mit bei diesem irren Kreislauf, der nur sich selbst sieht und dem man nicht entkommen kann und in dem man so ein Stückchen gefangen ist. Sie stehen fest hoch über allem und loben Gott in Ewigkeit. Die feststehenden Engel sagen uns im Grunde genommen dies: Gott selbst und Gottes Welt sind vom Alleingang von uns Menschen völlig unberührt geblieben. Für Gottes Welt hatte das überhaupt keine Auswirkung, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Gott war hinterher der gleiche wie vorher. Ich bin, der ich bin. So stellt er sich einmal der Menschheit vor. Und ich werde sein, der ich sein werde. Und nichts, was ihr in eurem Leben jemals unternehmt und macht oder auch lasst, wie auch immer, wird jemals etwas daran ändern, wer ich bin. Sehen wir, Gott hätte es oben in seiner Welt völlig egal sein können, was aus uns wird. Wenn es Gott nur um seine Bequemlichkeit gegangen wäre, dann hätte alles so bleiben können, wie es ist. Gar kein Grund zur Veränderung. Eine Ebene tiefer, da rennen die Menschen, die sich von ihm losgesagt haben, und sie rennen und rennen und schaffen und schaffen, und oben thront unbeeindruckt Gott und sagt: Ich bin, der ich bin. Lass sie doch laufen. Lass sie doch rennen, ihre paar Jahrzehnte. Irgendwann geht ihnen die Puste aus und dann tun sie ihren letzten Atemzug und dann hat's ein Ende mit dem Gerenne da unten. Dann ist wieder Ruhe. Muss ich gar nichts mehr machen. Muss ich nur abwarten. Denn ich throne weit über allem und ich bin in Ewigkeit, denn ich werde sein, der ich sein werde. Und die zweite Ebene tiefer genau das Gleiche. Gott hätte es doch auch völlig egal sein können, was wir Menschen denken und meinen. Er hätte doch auch sagen können: Ach, lass sie doch laufen mit ihren ach so weisen und schlauen Gedanken. Gott ist tot und die Erde ist eine Scheibe und der Glaube an einen Schöpfer ist nur ein Wahn und die menschliche DNS ist aus Zufall entstanden. Ja. Lass sie doch laufen damit. Ist doch egal. Sollen sie sich doch verrennen in ihrem Rennen. In ihren eigenen Gedanken und tun, was sie wollen. Irgendwann hat's ein Ende damit mit ihrem ach so hellen Verstand. Vielleicht dadurch, dass sie immer noch schlimmere und noch furchtbarere Waffen bauen und sich irgendwann selber gegenseitig das Lebenslichtlein auspusten und dann ist das Problem von selber gelöst. Gott hätte es völlig egal sein können. Er hätte sich zurücklehnen können und warten, bis die Kerzen runtergebrannt sind. Es war ihm nicht egal. Wir waren ihm nicht egal. Diese ganze Szenerie da unten war ihm nicht egal. Er hat nicht einfach nur abgewartet, denn es ging ihm nicht um seine Bequemlichkeit. Es ging ihm von Anfang an um dich, um mich, um uns. Die Bibel sagt das an ein paar Stellen so ganz persönlich, wo sie dich und dein Leben meint. In Jeremia 31 sagt sie: Zu einem jeden Einzelnen in diesem verrückten Menschheitskarussell ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder Hoffnung für alle. Ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Widersinnig, oder? Wisst ihr, wenn ich die Bibel so lese, und ganz besonders, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese, die ganzen Umstände, so wie Jesus auf diese Welt gekommen ist, dann habe ich den Eindruck, in manchen Punkten gleicht unser Gott eher so einem verliebten Teenager als einem hohen Schöpfer und Herrn, der über allem steht. Gott war schon immer, schon vor Grundlegung der Welt, verrückt vor Liebe zu dir. Er konnte es gar nicht abwarten, bis du endlich geboren wirst. Bis er dich endlich lieb haben kann. Bis er endlich mit dir zusammen sein kann. Bis er mit dir Gemeinschaft haben kann. Bis er dich in die Arme schließen und dir seine Liebe zeigen kann. Und darum tut Gott jetzt in seiner ewigen Herrlichkeit etwas völlig Außergewöhnliches, etwas Revolutionäres, noch nie Dagewesenes. Die Weihnachtspyramide zeigt uns, was es ist. Ganz unten, fest im Zentrum hier unten, steht die Krippe. Och, ihr könnt sie gar nicht sehen. Und dort hinein legt Jesus seinen Sohn. Und seht ihr, was er damit tut? Er gibt uns einen neuen Mittelpunkt, um den wir uns drehen können. Er gibt unserer endlosen, sinnlosen Kreisbewegung auf dieser einsamen und verlorenen Welt wieder ein Zentrum, für das es sich lohnt zu leben, um das es sich lohnt zu drehen, für das es sich lohnt, sich darauf auszurichten. Ein Anker, ein Ruhepool, ein Mittelpunkt. Und zum ersten Mal, seitdem wir Menschen von Gott uns losgemacht haben, ist der Kreislauf der Hirten und der Weisen nicht mehr sinnlos. Mit einmal wird diese grausame Kreisbewegung um das Nichts zu einem Freudentanz um den menschgewordenen Sohn Gottes, der sich unser annimmt. Das ist Weihnachten. Gott ist neu zu uns gekommen, in unsere Welt, in unser Leben hineingekommen. Er hat uns nicht allein gelassen. Und wenn wir jetzt die Weisen hier uns anschauen, merken wir, mit einmal fliegen wir nicht mehr ziellos durchs All. Mit einmal sitzen wir nicht nur auf so einem kleinen blauen Planeten irgendwo in den Weiten des Weltalls, wo eigentlich das ganze Universum überhaupt keine Notiz von nimmt. Mit einmal haben unsere Gedanken und Wünsche einen Fixpunkt, auf den sie sich konzentrieren können. Mit einmal gibt es Antworten. Mit einmal gibt es gute, echte, feste, tragfähige Antworten für mein Leben. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Es gibt ein Ziel für meine Existenz. Und wenn wir eine Ebene hochgehen zu den Hirten, dann merken wir, mit einmal bekommt auch unser Wirken, unser Arbeiten, unser ganz äußeres Tun und Leben einen ganz neuen Sinn. Wir arbeiten nicht mehr nur für unseren Lebensunterhalt. Wir arbeiten nicht mehr nur, damit wir möglichst viel vererben können, unseren nächsten Generationen. Wir dürfen unser Leben, unsere Kraft hier schon einsetzen für die Ewigkeit. Unser zeitliches Dasein bekommt mit einmal eine zeitlose Dimension. Wir werden in eine völlig neue Welt hineingestellt durch diese Krippe. Durch Jesus Christus, der in dieser Krippe steht, liegt. Deine Hände sind nicht mehr länger dazu verdammt, Dinge herzustellen, die ohnehin irgendwann wieder vergehen. Deine Füße sind nicht mehr dazu verdammt, ein Leben lang im Kreis zu laufen. Gott schenkt uns erneut ein Leben mit einem ewigen Ziel. Apropos ewig. Diese Welt wird sich nicht ewig drehen. Es kommt einmal der Tag, an dem diese Drehbewegung aufhört. Es kommt einmal der Tag, an dem auch dein unermüdliches, rastloses Laufen aufhört. Und die Frage, die ich dir heute Morgen an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag mitgeben möchte, ist: Was steht dann im Mittelpunkt, um den du ein Leben lang herumgelaufen bist? Ein Haus? Ein Auto? Eine Zahl auf einem Kontoauszug? Ein anderer Mensch, den du sehr geliebt hast? Harte Arbeit? Ein anständiges Leben oder die Krippe, Jesus Christus, Gott selbst. Wir feiern heute Weihnachten. Gott hat die Schranke zwischen uns und sich zerrissen, um neu in unser Leben zu kommen. Deswegen nimm doch sein Geschenk der Freundschaft an und gib ihm den Platz, der ihm gehört. Im Zentrum deines Wirkens und Denkens und Lebens auf dieser Welt.